Mein Thema heute lautet Sammeln, Segnen, Senden. Wer eine Bibel dabei hat, kann mal aufschlagen Matthäus 10, Vers 1. Und wenn ich ganz ehrlich bin, meine Motivation, meine Absicht ist immer so zu predigen, dass jeder, der hier ist, da was mitnehmen kann. Und jetzt kann es aber sein, dass hier auch Leute sitzen, dass die vielleicht so mit Jesus noch gar nicht so viel am Hut haben. Ja, dann lade ich euch einfach ein, mal zuzuhören und das mitzukriegen, was Jesus so mit denen macht, mit denen er unterwegs ist. Dann weiß man ja, worauf man sich einlässt, wenn man anfängt, an Jesus zu glauben und mit Jesus zu leben. Also ist das einfach im besten Falle auch eine gute Werbeveranstaltung für Jesus. Ich drücke das mal so ein bisschen flapsig aus, wo wir uns ein Bild malen können. Was hat Jesus auf dem Herzen? Was ist ihm wichtig? Wie geht er mit uns um? Und für die, die schon Jesus nachfolgen, dürfen sich auch ein Bild machen und herausgefordert fühlen oder ermutigt fühlen, einfach weiterzugehen. Und an der Stelle möchte ich mal anfangen, Matthäus 10, Vers 1. Und damit ist der Bibeltext auch schon beendet. Man könnte da viel mehr vorlesen, aber ich möchte mich eigentlich nur auf diesen Vers beschränken. Ist okay, ne? Ja. Okay, Matthäus 10, Vers 1. Nach der Schlachterübersetzung. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Jetzt meine persönliche Übersetzung, die so ein bisschen, da wird vielleicht ein Aspekt nur etwas deutlicher, auf den ich gar nicht zu sehr eingehen will, aber so. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Diese Vollmacht gab er ihnen, damit sie sie austreiben können und jede Krankheit und jedes Gebrechen heilen können. Sinngemäß aus dem Griechischen übersetzt. Ja? Nicht wortwörtlich, sondern sinngemäß. Und wenn man genau zugehört hat, hat man gemerkt, dass so ein kleiner, also eine kleine Akzentverschiebung drin, auf die ich im Weiteren aber gar nicht so sehr eingehen will. Genau, und ich möchte einfach darüber reden, was da gerade passiert und was das mit uns zu tun hat. Und da möchte ich auch kurz beten. Vater, ich möchte danken einfach für das, was du vorbereitet hast. Dass du sowohl unsere Herzen vorbereitest und wir uns aufmachen dürfen, dich zu suchen, von dir zu empfangen. Und gleichzeitig danke ich dir für das, was du auch an Segen vorbereitet hast, von dir aus, wo du uns stark machen willst in dir, wo du uns füllen willst mit dem, was du vorbereitet hast, ja, wo du uns segnen möchtest, damit wir ein Segen sein können auch füreinander und auch vor dir selbst. Danke, Vater, für deine Gnade. Amen. So, den ersten Aspekt, den ich hier betonen möchte, ist das Sammeln. Jesus sammelt seine Jünger. Jesus sammelt uns. Und es steht hier in den ersten paar Worten, er rief seine 12 Jünger zu sich. Klasse Sache. Macht ein Trainer, heute Abend haben wir wieder Fußballspiel, Deutschland gegen, ich wollte schon Dortmund sagen, zufälligerweise mein Lieblingsverein. Ich polarisiere an dieser Stelle gerne. heute Abend spielt Deutschland gegen Aserbaidschan, nicht gegen Armenien, gegen Aserbaidschan. Und Löw ist schon dabei, also für die, die es nicht wissen, Löw ist der Trainer. Löw ist dabei, diese Mannschaft schon lange vorzubereiten auf die Weltmeisterschaft, die dann nächstes Jahr vor uns liegt. Und eigentlich haben sie die Qualifikation auch schon geschafft. Aber während dieser Qualifikation gab es enorme Umstellungen. Ja? Und immer wieder erleben wir, auf die Umstellung komme ich beim dritten Punkt noch zu sprechen, aber er sammelt immer wieder die Mannschaft um sich, um Taktik und alles Mögliche zu besprechen mit den Spielern. Und selbst vor dem Spiel, in der Kabine oder selbst noch auf dem Platz, sammeln Trainer oft noch ihre Mannschaft und sagen, hey, ne, so, das ist der Kurs, das ist die Taktik, links, rechts, ne, zwei fallen lassen, ach nee, das war stricken oder irgendwie sowas, aber wo er sie einfach versucht zu ermutigen und auf Kurs zu bringen, ja, und sie fürs Spiel vorzubereiten, weil er kennt die Mannschaft, ja, er hat die gegnerische Mannschaft total studiert, er weiß, auf was sie sich da einlassen, wenn er ein guter Trainer ist, und deswegen versucht er seine Mannschaft bestmöglich darauf vorzubereiten, damit sie diesem sportlichen Gegner begegnen können. Er richtet sie aus, aber was dazu notwendig ist, Er sammelt sie. Er sammelt sie, damit er Taktik, Motivation und Ausrichtung vermitteln kann. Und genau dasselbe macht Jesus. Genau dasselbe macht Jesus mit seinen Jüngern. Er sammelt seine Mannschaft. Und er hat unterschiedlich große Mannschaften auch damals schon gehabt, aber hier sammelt er die 12 um sich. Seine engsten Freunde und Mitarbeiter. Und im Vorfeld dieses Kapitels 10 sehen wir, dass Jesus eigentlich erstmal alles alleine macht. Ja, er heilt die Menschen. Er ist unterwegs, begegnet Leuten, heilt Kranke, Lahme, Taubstumme. Selbst seine Schwiegermutter hat er geheilt. Das war ein besonderer Akt der Barmherzigkeit. Ja, je nach Schwiegermutter kann das wirklich ein Barmherzigkeitsakt sein. Ja? Und das hat er gemacht. Böse Zungen behaupten nur deswegen, damit sie hinter die Küche machen kann, so wie es da steht. Aber ich glaube, das war mehr als das. Ja? Ich glaube, der hat echt ein Herz für die gehabt und wollte ihr helfen. So, also es wird beschrieben, dass er den Kranken und Leidenden, den Bedürftigen begegnet ist und ihnen geholfen hat. Und jetzt kommt eine neue Phase. Okay. Jetzt kommt eine neue Phase und er sammelt seine Mannschaft um sich, weil er beschlossen hat, und das wusste er schon vorher, ich will das nicht alleine machen. Aber ich zeige es ihnen erstmal. Ich mache das erstmal vor. Ja? Ich werfe mal ein paar Appetizer in die Gegend, ja, und zeige, was passieren kann, wenn man das macht, was eigentlich alle machen sollen. Ja, und deswegen sammelt er jetzt seine Mannschaft um sich, um sie auf das Spiel vorzubereiten, was Gott für sie vorbereitet hat. Weil nicht nur die Nationalmannschaft spielt heute Abend, sondern Jesus hat auch seine Jünger und letzten Endes die komplette Christenheit dazu berufen, auf seinem Spielfeld mitzuspielen. Jesus hat die Christenheit nicht dazu berufen, damit sie in irgendwelchen Listen stehen, damit sie brav sonntags in den Gottesdiensten auf den Sitzen, die sonst leer wären, sitzen, sondern er hat sie dazu berufen, damit sie mitspielen. Und deswegen sammelt hier Jesus seine 12 Jünger zusammen. Ganz normale Menschen. Teilweise echte Chaoten. Also hätte ich die alle in einem Hauskreis gehabt, ne? Alter Verwalter. Da hätte es eine Menge Gesprächsbedarf zwischendurch gegeben, ja? Der eine immer irgendwie drüber, ja? Große Bekenntnisse, aber dann am Ende kommt manchmal auch nur heiße Luft bei rum. Andere streiten sich schon gleich so um die besten Plätze beim nächsten Hauskreis oder bei der Hauskreisteilung, wer dann die Leitung macht und verteilen schon die Pöstchen und so. Einer beklaut. Super Mannschaft, irgendwie. Also, ja, ich hätte da vielleicht sogar höhere Maßstäbe gehabt an diese Mannschaft als Jesus. Aber Jesus beruft ganz normale Menschen in sein Team und er sammelt sie an dieser Stelle, um sie aufs Spiel vorzubereiten. Und was an dieser Mannschaft deutlich wird, ist, nicht sie haben sich selbst erwählt, sondern Jesus hat sie erwählt. Nicht wir haben uns erwählt, sondern Jesus hat uns erwählt. Nicht wir suchen uns aus, auf welchem Spielfeld wir spielen. Jesus hat uns erwählt. Nicht wir suchen uns die gegnerische Mannschaft aus, sondern die ist sozusagen vom Spiel hervorgegeben, von Gott. Ja? Hier geht es ums Sammeln. Hier geht es nicht darum, dass wir eigenmächtig irgendwelche Taktiken entwickeln, irgendwelche Sachen machen oder tolle Pläne entwickeln, sondern dass wir uns einfach mal von ihm sammeln lassen. Und letzten Endes macht Jesus das bis heute mit uns. Selbst wenn es vom wörtlichen Gedanken her nicht mehr so abläuft wie damals da, wo er irgendwo auf einem staubigen Weg oder am Rand seine 12 um sich gesammelt hat oder in einem schönen Häuschen, sondern ja, selbst wenn es so nicht mehr läuft, aber er sammelt uns heute immer noch durch seinen Geist, durch sein Wort, weil er gegenwärtig ist, weil er real ist. Ja, er sammelt uns. Er sammelt zum Beispiel uns gerade hier im Gottesdienst. Das mag so oberflächlich nicht unbedingt auffallen, dass er derjenige ist, der uns sammelt. Und ganz ehrlich, dieser Effekt tritt auch erst ein, wenn unsere Herzen dafür offen werden, dass wir uns von ihm sammeln lassen. Ja? Die hätten auch was ganz anderes machen können, die Jünger. Hätten auch sagen können, also ist gerade echt schlecht, ne? Also kannst du vielleicht jetzt mal mit deinen Ideen aufpassen, du hast immer so viele. Und ich komme später mal dazu. Ja? Aber Jesus ist der, der uns immer wieder sammelt, der uns zu sich holt, um uns zu sagen, was er denkt. Und dieser Gedanke, bei mir ist es so, wenn ich eine Predigt vorbereite, gibt es immer irgendwo zwischendurch Punkte, die mich selber auch persönlich ansprechen. Im besten Falle die ganze Predigt. aber manche Punkte halt besonders, ja. Und das ist mir da nochmal bewusst geworden. So, du bist hier nicht eigenmächtig unterwegs. So rein routiniert kann man einen Gottesdienst feiern und dies und jenes machen und Hauskreis schmeißen. Es gibt vieles, was man nach 30 Jahren Christsein und auch Gemeindearbeit irgendwie hinkriegt. Ja? Ich würde sagen, für vieles brauche ich nicht den Heiligen Geist. Das kriege ich auch so. Aber das, was Jesus machen will, das geht ohne ihn nicht. Das geht ohne seinen Geist nicht. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, dass er uns sammeln will. Und heute sind wir hier versammelt gemeinsam, um mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Und Jesus will was sagen. Jesus hat was auf dem Herzen. Und die Frage ist immer wieder, nicht nur sonntags, auch im Alltag, bin ich bereit, ihm zuzuhören? Bin ich bereit, mich als jemand zu sehen, der von ihm gerufen worden ist, so wie sein Jünger? Ich bin von ihm gerufen und er will mich in sein Team hineinsammeln, ja? Und da reinbringen und mir seinen Platz oder den richtigen Platz zu weisen. Genauso wie dir. Was ist unsere Reaktion, wenn wir ihm zuhören? Ich glaube, dass an der Stelle dieser Aspekt von Jüngerschaft seinen Anfang nimmt. Das eine ist, zu seinem Team zu gehören. Das andere ist, sich immer wieder von ihm sammeln zu lassen und ausrichten zu lassen. Es ist wie bei Fußballspielern. Man kann einmal in die Nationalmannschaft berufen worden sein, aber wenn man dann irgendwo auf dem Weg aufhört, zu trainieren, dem Trainer zuzuhören und so weiter, dann bist du auch irgendwann raus aus der Nationalmannschaft. Ja, dann hat er noch viele andere Verwendungsmöglichkeiten. Aber nicht in der Nationalmannschaft. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, der für unsere Nachfolge, für unser Christsein sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe für mich selber nochmal gemerkt, wie dezent dieses Sammeln manchmal abläuft. Das ist mir nicht immer bewusst. Aber ich darf mir bewusst machen, er ist der, der uns ruft, der uns zusammenruft, der uns zusammensammelt, damit wir ihn gemeinsam hören. Er ruft jeden Einzelnen von uns in seine Gegenwart, aber er möchte uns auch zusammen in seine Gegenwart rufen, damit wir gemeinsam hören, was er tun will in unserem Leben, miteinander und auch durch uns. Und da möchte ich uns ermutigen für die Praxis, zum Beispiel euren Hauskreis so zu verstehen, eure Kleingruppe, als eine Gruppe, wo ihr nicht, weil die Leiterschaft gesagt hat, es müsste Hauskreise geben, ist eine tolle Idee, soziologisch sowieso irgendwie eine klasse Sache. Nee, dass ihr eure Kleingruppe versteht als einen Ort, wo Jesus euch sammelt und wo er mit euch was besprechen will, wo er mit uns was besprechen will. Und ich möchte euch ermutigen, euch persönlich auch immer wieder von ihm einsammeln zu lassen. Manchmal sind wir ja echt wild unterwegs, ne? Machen eine Menge Gedöne, manchmal auch ziemlich religiös, aktivistisch. Aber letzten Endes ist Jesus immer wieder damit beschäftigt, uns einzusammeln. So nach dem Motto, setz dich mal hin und hör zu. Und da geht es immer um unser Herz. Bin ich bereit, mich einsammeln zu lassen von ihm? Und diese Frage kann niemand für dich beantworten, sondern nur du selbst. Das kann dich auch keiner zwingen. Selbst Jesus wird dich nicht zwingen. Aber er wird versuchen, dich einzusammeln. Und wenn er sammelt, dann hat er auch eine Absicht. Nämlich, in dieser Situation ist es jetzt so, dass er segnen will. Ja, und da kommt die Geschichte mit dem Regenschirm jetzt zum Tragen. Das mit dem Sammeln, das hast du am Anfang des Gottesdienstes auch schon erwähnt. Ist alles nicht abgesprochen, aber man kann dann schön mal auf so kleine Punkte Bezug nehmen. Ne? Aber das, was er vorhat, Jesus, ist, er möchte segnen. Und da lese ich die Bibelstelle nur mal ganz kurz vor. Er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht. Das ist sowas wie segnen. Ja, da gleich noch kurz drauf ein. Jetzt stellen wir uns mal vor, Die Jünger hätten auf das, was Jesus gemacht hat, nicht reagiert. Also Jesus fängt an, die Jünger zu sich zu rufen. Er sammelt sie um sich und möchte ihnen etwas geben. Er möchte sie segnen. Das ist ein Vers, der liest sich in weniger als 10 Sekunden runter. Aber ich habe dann so die Fantasie gehabt, mir mal vorzustellen, was wäre denn gewesen, wenn dieser Vers nicht passiert wäre, wenn das, was da steht, nicht gelaufen wäre, wenn die Jünger sich nicht von ihm hätten sammeln lassen und sich nicht von ihm hätten segnen lassen. Und auch nichts mit dem Segen dann gemacht hätten. Ja. Die Folge wäre, es hätte keinen Segen gegeben, sie hätten keine Vollmacht gehabt, keine Wirkung im Hinblick auf das Reich Gottes, keine Gemeinde, weil da, wo keine Wirkung durch den Heiligen Geist entsteht, auch keine Gemeinde. Es sei denn, man gründet irgendeinen religiösen Verein, das kann man auch ohne den Heiligen Geist. Es hätte keine Gottesdienste gegeben. Es hätte letzten Endes kein Christentum gegeben. Und deswegen ist der Moment eigentlich so entscheidend. Der ist so klein beschrieben. Aber für die Entwicklung der gesamten Christenheit war unter anderem dieser Moment, es gibt noch andere Momente, war der total entscheidend. Diese 12 waren bereit, sich von Jesus sammeln zu lassen und sich dann auch von ihm segnen zu lassen. Und ich glaube, dass das ein unwahrscheinlich wichtiges Vorbild für uns ist. Ja? Weil ohne Segnung dann auch keine Sendung und keine Wirkung und so weiter. Und womit hat er sie jetzt gesegnet? Er hat ihnen Vollmacht über unreine Geister gegeben. So, hier kommt das erste Problem. In unserer heutigen Weltsicht gibt es keine unsichtbare Welt. Ja, das Unsichtbare ist eigentlich naturwissenschaftlich ausgeschlossen. Es gibt durchaus Naturwissenschaftler, die glauben, dass es auch das Unsichtbare gibt und trennen sozusagen Wissenschaft von Glauben, was nicht immer im Widerspruch ist, sondern was sich durchaus ergänzen kann, ist meine Überzeugung. Denn Gott ist an dem Erschaffenen sichtbar und auch durch den Glauben sichtbar. Ja? Also das kann sich nicht immer widersprechen. Wissenschaft geht manchmal sehr eigene Wege und Wissenschaft hat irgendwann beschlossen, dass das mit der unsichtbaren Welt ziemlicher Nonsens ist. Ja? Und so ist unsere Welt heute geprägt. Bis auf ein paar Christen, die es in unterschiedlichen Konfessionen und Denominationen noch gibt, die glauben, dass es einen Gott gibt. Ja? Und doch sowas wie unsichtbare Welt. Aber eigentlich ist das in unserem Land so ein bisschen nicht mehr ganz, ganz on vogue, ne? Also der Renner. In vielen anderen Ländern auf der Welt ist es aber immer noch der Fall, dass die an die unsichtbare Welt glauben. Also nur mal als Beispiel dagegen. Fakt ist, dass damals im biblischen Weltbild die Menschen davon ausgegangen sind und auch Jesus, es gibt eine unsichtbare Welt. Auch Gott ist unsichtbar. Ja? Gott kann man nicht sehen. Du kannst Gott nicht beweisen. Es gab schlaue Versuche von schlauen Philosophen, ist auch interessant zu lesen, Gott zu beweisen philosophisch. Aber das ist, du kommst an deine Grenzen. Am Ende bist du herausgefordert zu glauben, dass Gott da ist. Zu glauben, dass das, was uns an Schriften überliefert worden ist, dass das wahr ist. Weil es sind Sachen, es sind Augenzeugenberichte etc., so aus dem Alten Testament wie aus dem Neuen Testament. Und es bleibt an uns dann zu glauben, gibt es eine unsichtbare Welt, gibt es einen Gott, den ich nicht sehe, gibt es einen Gott, der seinen eigenen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit wir Gott sehen können. Und das ist deine Entscheidung. Glaubst du oder glaubst du nicht? Glaubst du, dass es eine unsichtbare Welt gibt oder glaubst du es nicht? Und hier gibt er ihnen also, auch in Verbindung mit diesem Gedanken, es gibt eine unsichtbare Welt, hier gibt er ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, über diese zerstörerischen Mächte, die es in der unsichtbaren Welt gibt. Ja, in Horrorfilmen sehen wir das dann immer ganz wild und manchmal sind unsere Bilder auch zu sehr davon geprägt. Aber wenn man mal die Filme weglässt, ich habe glücklicherweise die bekanntesten Filme nicht gesehen, deswegen tue ich mich da nicht so schwer mit. Aber wenn man mal irgendwelche wilden Fantasien einfach mal zur Seite lässt, dann ist es so, dass es in der unsichtbaren Welt zerstörerische Mächte gibt, die Jesus am Kreuz aber schon besiegt hat. Ja, deswegen unter anderem ist er ans Kreuz gegangen, um zu zeigen, diese Mächte haben nicht das letzte Wort. Und dadurch, dass er auferstanden ist, hat er schlussendlich den Sieg über sie schon errungen. Es gibt sie immer noch. Ja, sie sind nicht unwirksam. Es gibt sie immer noch. Aber Jesus hat den Sieg schon errungen. Jesus ist stärker als die unsichtbaren Mächte, die das Leben von Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise zerstören wollen. Und Jesus gibt an dieser Stelle, und das ist ja schon irgendwie herausfordernd, der Gedanke, Jesus gibt ihnen Vollmacht über diese zerstörerischen Mächte. Weil Jesus sie hatte. Jesus hatte Macht über diese zerstörerischen Mächte. Jesus hatte das Recht von Gott bekommen, diese zerstörerischen Mächte zu bekämpfen. Im ersten Johannesbrief gibt es sogar einen Vers, in dem steht, hierzu ist Christus erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Alte Übersetzung, ja, so habe ich das im Kopf. Und genau das hat Jesus in seinem Dienst gemacht. Und diesen Auftrag und die damit verbundene Vollmacht gibt Jesus an seine Jünger weiter. Und wie macht er das? Einfach, indem er es ihnen sagt. Das ist für uns so, weil du würdest ja jetzt irgendwie erwarten, dass die noch einen Handstand machen oder irgendwie was Besonderes machen, um sich das zu erarbeiten oder so, ja? Aber nein, er sagt es ihnen einfach nur. Er spricht es ihnen zu und gibt ihnen durch sein Wort dieses Recht, in diese Aufgabe mit einzusteigen und Menschen freizusetzen. Er will sie segnen, einfach nur, weil er als Gottes Sohn ihnen das zuspricht. Und es gibt da so einen schönen Satz in Lukas 11, steht er, glaube ich. Da wird es dann anders ausgedrückt. Er gab ihnen Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Gewalt des Feindes. Und nichts sollte ihnen schaden. Ja. Wir haben ja manchmal so, also wenn wir mit den Kämpfen des alltäglichen Lebens zu tun haben oder mit irgendwelchen Fantasien und was weiß ich, was man so alles im Kopf haben kann, da ist ja in sich schon viel Beängstigendes und so weiter drin. Ja? Also da passiert ja was. Wenn wir dann manchmal daran denken, dass Jesus uns noch beruft, in diesen geistlichen Kampf einzusteigen, kriegen wir Fracksausen. Ja? Ganz ehrlich, ich bin lieber dann bei dem auf der Seite, von dem ich weiß, der hat die Dinger schon besiegt und das, was hinter solchen Fantasien steht und Ängsten und was weiß ich nicht, als dass ich mich von diesen Ängsten plagen lasse. Ja, mal ganz flapsig dahergesagt. Und das ist das, was Jesus hier macht. Er gibt ihnen Vollmacht, auf Schlangen, und das ist ein Bild, ja, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts soll euch schaden. Was hat das jetzt mit dir zu tun? Der Punkt ist der, dass das, was Jesus mit seinen Jüngern damals gemacht hat, heute immer noch mit uns macht. Er sammelt uns. Er sammelt uns und will uns diesen Segen geben. Er möchte nicht, dass wir wie geistliche Opfer durch die Welt gehen und keine Schnitte haben gegen das, was uns manchmal im Leben angreift. Das möchte er nicht. Er möchte es nicht für uns und er möchte es nicht für die Menschen, die um uns herum leben, die Jesus noch gar nicht kennen. Und deswegen sammelt er uns und segnet uns mit dieser Vollmacht, mit dieser Kraft. Mit diesem Recht, diesen zerstörerischen Mächten Einhalt zu gebieten, ihnen zu widerstehen und ihnen den Ausgang zu zeigen. Er gibt uns dieses Recht, auch heute noch. Denn Gott hat sich nicht geändert. Unsere Welt hat sich vielleicht geändert und die Ansicht, wie die Welt so funktioniert, aber Gott hat sich immer noch nicht geändert. Und ich möchte uns fragen, sind wir bereit, diesen Segen zu empfangen? Machen wir den Schirm auf? Oder rennen wir schreiend weg, wenn da mal ein Bonbon runterkommt, was vielleicht ein bisschen größer ist? Ich glaube, dass Gott uns segnen möchte, heute hier im Gottesdienst. Deswegen sammelt er uns ja. Also wisst ihr, wir brauchen das jetzt nicht für unsere pfingstliche Eitelkeit. Das lassen wir mal alles beiseite. Ja? Dafür ist es nicht da. Sondern hier geht es darum, was hat Jesus mit seinen Jüngern gemacht und Jesus ist heute immer noch derselbe. Und Jesus möchte uns hier sammeln, um uns seinen Segen zuzusprechen. Ja, das ist der Grund. Und ich würde so wünschen, dass jeder, der hier heute rausgeht aus dem Gottesdienst, davon was mitgenommen hat. Diesen Glauben, dass dieser Segen für einen selber ist. Und das kann heute hier im Gottesdienst passieren. Das kann im Hauskreis passieren. Und ich glaube sogar, dass es gut ist, dass wir unsere Hauskreistreffen dazu nutzen, auch immer wieder füreinander zu beten, damit wir den Segen von Gott empfangen, den wir selber brauchen, aber auch andere Ja, Gott denkt immer an uns, aber auch an andere. Und im persönlichen Gebet kann das auch passieren. Ja? Wann auch immer du dich mit Gott triffst und wo du das machst, ist da eigentlich völlig wurscht. Aber es ist immer die Gelegenheit da, diesen Segen von Gott zu empfangen und auch diesen Segen, von dem hier die Rede ist. Ja? Er sammelt dich und er segnet dich. Und er macht es heute genauso wie damals. Warum? Weil der Heilige Geist wie Jesus ist und der Heilige Geist macht heute das, was Jesus damals gemacht hat. Der kann nicht anders. Also selbst wenn er anders wollte, er kann nicht anders. Er ist wie Jesus. Und er geht mit uns so um, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist. Und wenn er uns dann gesegnet hat, dann will er uns auch senden. Er schreibt uns einen Auftrag ins Stammbuch. Genauso wie in der Nationalmannschaft. Es ist ja so, und das habe ich vorhin angedeutet, der Nationaltrainer Löw hat ja in den vergangenen 2 Jahren eine Menge neue Spieler mit in die Mannschaft reingenommen. Ja, wir hatten eine tolle Mannschaft 2014, als die Weltmeisterschaft gewonnen wurde. Und dann haben die noch so ein bisschen weitergespielt, EM und so. Und danach, spätestens danach, wurde eine Menge verändert. Und man hat sich gefragt, wo will der Mann hin? Ja, was will der da für eine Mannschaft zusammenstellen? Aber der war einfach ziemlich mutig, würde ich sagen. Ja, und hat eine Menge Leute herangekarrt und unterschiedlichste Kombinationen miteinander spielen lassen, um einfach auszuprobieren, wie es geht. Und was dabei passiert ist, immer wieder junge, neue Spieler in die Mannschaft reinberufen wurden, wo manche sich gedacht haben, der hat doch erst 3 Spiele in der Bundesliga gemacht. Was macht er denn jetzt schon im Team? Ja? Ich übertreibe ein bisschen, aber so ähnlich war es zwischendurch. Und solche Leute hat er dann damit reingenommen. Und dann gibt es immer wieder diesen Aspekt, dass, wenn du dir vorstellst, du wirst für die Nationalmannschaft berufen. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwelche Fußball-Cracks haben. Stell dir vor, du bist berufen, sollst heute Abend mitspielen. Irgendeiner ist ausgefallen, Rudi oder wer auch immer. Und du sollst jetzt mit in der Verteidigung spielen beispielsweise. Ja? Wie wird es dir gehen? Natürlich hast du dich gut vorbereitet und was weiß ich nicht. Hast deinen Urlaub gecancelt, den du eigentlich schon geplant hattest. Und gehst ganz spontan jetzt dann zu diesem hin und bist bereit mitzuspielen. Aber jeder Spieler weiß um die Verantwortung, die damit verbunden ist, mit dem Erwartungsdruck, der damit verbunden ist. Und dass jeder zuguckt. Ja? Und man sieht jeden Fehler, den man macht. Und da wird auch hinterher auch noch unerschrocken und schamlos darüber diskutiert. Ja? Natürlich ist da auch Nervosität da, die Angst, etwas falsch zu machen, die Angst zu versagen. Ja? Sowas ist doch ganz menschlich. Aber was die meisten trotzdem machen ist, sie gehen trotzdem aufs Spielfeld. Sie gehen drauf. Sie bleiben nicht an der Linie stehen und sagen, doch nicht, singt das Lied ohne mich. Die Nationalhymne. Ja, sondern die gehen mit aufs Spielfeld. Und genauso ist es mit uns. Jesus weiß um unsere Angst zu versagen. Jesus weiß, dass wir manchmal echt keine Ahnung haben. Das ist dem so bewusst. Gut ist, wenn uns das auch irgendwann bewusst wird. Aber er ruft uns trotzdem aufs Spielfeld, sammelt uns, segnet uns und schickt uns dann einfach ins Spiel rein, um das zu tun, was er auch schon immer getan hat. Und das ist das Ding hier. Jesus hätte es alles alleine machen können. Jesus hätte alle Kranken selber heilen können. Aber er wollte es nicht. Er hat eine Mannschaft zusammengestellt. Bis heute. Und zu dieser Mannschaft gehört jeder Christ auf der Welt. Keine besonderen Spezies, nicht nur das Gebetsteam in unserer Gemeinde. Jeder. Jeder gehört zu dieser Mannschaft. Er sendet sie dazu aus, andere Menschen in Freiheit hineinzuführen. Ja, es gibt diesen schönen Bibelvers, Lukas 4, Vers 18 und 19. Ist ja auch ein Teil meines Nummernschildes. Lukas 4, 18 war letzte Mal belegt beim Schilderwechsel, deswegen musste ich 4,19 nehmen, aber beim nächsten Auto habe ich wieder 4,18. Und da steht drin, dass der Heilige Geist auf ihm ruht und er gesandt ist, den Armen frohe Botschaft zu predigen und Gefangene in Freiheit hinzusenden. Das ist die Absicht, mit der der Heilige Geist Jesus in diese Welt gesendet hat. Und genau das trifft auf uns zu. Das, was in diesem Vers drin steckt, trifft auf uns zu. Gott hat uns als Gemeinde und jedem Einzelnen von uns den Heiligen Geist gegeben und er ruht auf uns, er wabert auf uns, wie das im Schöpfungsbericht steht. Er brütet über uns wie eine Henne, so kann man das auch übersetzen, damit wir das tun, was Jesus gesagt hat und selber gemacht hat, nämlich Gefangene in Freiheit hinzusetzen. Da steht nicht, dass wir schöne Gottesdienste feiern sollen, sondern da steht, dass wir Gefangene in Freiheit hinsenden, dass wir sie freisetzen aus ihrer inneren Gefangenschaft. Dafür kommt der Heilige Geist auf uns. Nicht, damit wir uns eine Nadel ans Revers heften können und sagen können, sind wir tolle Christen. Im schlimmsten Falle sagen wir vielleicht noch, wir sind besser als die anderen. Alles in die Tonne kloppen. Der Heilige Geist ist auf uns gekommen, damit wir Gefangene in Freiheit hinsenden können. Dafür ist er da. Das ist das, was hier drin steht. Und das ist sehr umfassend gemeint an der Stelle. Und die Zielgruppe, die Jesus dabei im Blick hat, sind nicht nur Christen. Es ist einfacher, wenn Christen für Christen beten. Also so die Komfortzone ist größer. Ja, also es ist schon so, von der Erfahrung her betrachtet. Fakt ist aber, dass das da nicht drin steht, dass wir das so machen sollen. Weil Jesus hat eine Botschaft, die für die ganze Welt ist, für alle Menschen. Und Menschen müssen auch nicht erst Christen werden, damit sie das erleben, sondern sie dürfen es erleben, bevor sie Christen werden. Die meisten Menschen, die Jesus geheilt hat, sind von ihm geheilt worden, bevor sie ihm nachgefolgt sind. Ja? Also das ist hier kein Insiderwesen, sondern das ist eine Sache, eine Sendung, die in unser Umfeld auch hineingeht, wo wir einfach für Menschen beten dürfen. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, uns aufs Spielfeld schicken zu lassen. Wie kann das sein? Weil Jesus so ist. Weil Jesus uns für sowas berufen hat. Ja, er hat uns dazu berufen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, aber er hat uns auch berufen, sowas zu leben und zu erleben. Und das ist halt relativ schlicht. Und wir wissen alle, dass das nicht immer so glatt läuft. Und trotzdem hat er uns dazu berufen. Und ich möchte uns einfach ermutigen, mit Blick auf diesen Vers, uns wirklich aufs Spielfeld schicken zu lassen. Diese Sendung, die Jesus in uns hineinlegt, wirklich aufzunehmen und zu glauben und für sich anzuwenden. Jesus hat in Johannes 20, Vers 21 gesagt, so wie der Vater mich gesandt hat, und jetzt müssen wir uns mal bewusst machen, was Jesus so gemacht hat und was sein Auftrag war. So wie mir der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und das trifft auch heute noch zu. Und deswegen lasst euch aufs Spielfeld schicken, lasst uns gemeinsam aufs Spielfeld gehen und das, was hier drin steht, wirklich umsetzen. Wir werden Ängste haben, Ängste, was falsch zu machen, Ängste, das nicht zu erleben, was wir glauben, Ängste, was ja irgendwie zu versagen. All das wird da sein und ich finde es auch wichtig, das wahrzunehmen. Aber lass uns trotzdem gehen. Und jetzt aus ganz eigener Erfahrung, es gibt in meinem Leben und auch wenn ich dienstlich manchmal unterwegs bin, ja, das ist ein schrecklicher Begriff, es gibt Momente, wo ich richtig... Ja, wo ich durchaus mit Ängsten zu kämpfen habe. Mir fiel jetzt die Ruhrgebietsversion davon ein, aber das passt jetzt nicht. Ja, also wo ich echt schlotternde Knie habe. Und dann muss ich die Entscheidung treffen, gehe ich jetzt oder gehe ich nicht? Also tue ich das jetzt oder tue ich das nicht? Oftmals hast du keine Chance. Ja, und es ist schon okay wahrzunehmen, dass wir Ängste haben. Aber Mut ist, trotzdem aufs Spielfeld zu gehen. Und mit Jesus zusammen lohnt sich das echt. Und ich habe selber schon so oft erlebt, dass Jesus sich dazu stellt. Und deswegen glaube ich, dass diese Aspekte Sammlung, Segnung, Sendung immer wieder in unseren Treffen und in unserem persönlichen Leben vorkommen dürfen und vorkommen sollen. Und ich möchte uns ermutigen, lasst euch von Gott sammeln, um ihm zuzuhören. Persönlich und gemeinsam. Lasst euch von Gott segnen. Persönlich und gemeinsam, auch heute Morgen hier. Und lasst euch von Gott senden. Persönlich, in der Zeit mit ihm, aber auch gemeinsam, indem wir einander ermutigen und füreinander beten. Sammeln, segnen, senden. Vater, ich möchte dir danken für deinen Heiligen Geist und dass dein Heiliger Geist heute derselbe ist wie vor über 2000 Jahren und dasselbe tut, was du getan hast, weil ihr eins seid. Ja, ich möchte dich so bitten, dass du uns damit hineinnimmst und uns Freude an dem gibst, was du uns schenken willst. Herr, lass uns so eine Haltung bekommen, mehr und mehr, wo wir wie beim Karneval wirklich erwartungsvoll und Kamelle schreiend am Rand stehen und auf das warten, was du uns schenkst. Und auch wenn dieses Empfangen manchmal mit inneren Kämpfen verbunden ist, ich bete, hilf uns zu empfangen und segne uns, damit wir ein Segen sein können für andere. Und ich danke dir, dass du auch heute Morgen wirklich Menschen freisetzen willst von Gedanken, von Gefühlen, von Dingen, die einfach unfrei machen innerlich. Ich danke dir, dass wir das immer wieder erleben und dass du es auch heute Morgen und auch in Zukunft tun willst. Danke für deinen Heiligen Geist. Amen.